Von diesem Jesus sei die Gnade mit euch und der Friede und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Wenn zwei dasselbe sagen, meinen sie oft was ganz Verschiedenes. Je nachdem, zu welcher Gruppe derjenige gehört, der gerade was gesagt hat. Latte, schreit da einer, oder voll der Pfosten, und greift sich entnervt an den Kopf oder atmet erleichtert auf, je nachdem, wessen Latte und wessen Pfosten im Fußballspiel das war. Wenn der Gast im Café Latte ruft, meint er was ganz anderes. Und die Bedeutung von Latte oder Vollpfosten im Jugendclub will ich gar nicht erst ausführen. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe lässt sich oft schon am Sprachgebrauch erkennen. Wer lange genug zur Gemeinde gehört, hat auch eine gewisse Sprache drauf. Da sind oft große Worte dabei. Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit, Licht. Unser heutiger Predigttext ist voll von solchen Worten. Wir lesen ihn im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel. Genau das ist die Botschaft, schreibt Johannes, die wir von ihm gehört haben und die wir an euch weitergeben. Gott ist Licht. In ihm existiert keinerlei Finsternis. Wenn wir nun sagen, wir haben bleibende Gemeinschaft mit ihm und verbringen gleichzeitig unser Leben in der Dunkelheit, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber unser Leben im Licht führen, so wie er, Gott selbst, im Licht ist, dann erleben wir echte Gemeinschaft untereinander. Ja, dann macht uns das Blut von Jesus, seinem Sohn, ganz und gar rein und nimmt alle Sünde von uns. Wenn wir sagen, uns trifft überhaupt keine Schuld, dann machen wir uns etwas vor und die Wahrheit hat keinen Raum in uns. Wenn wir aber unsere Schuld zugeben, dann erweist Gott sich als vertrauenswürdig und gerecht. Denn er nimmt unsere Schuld von uns und macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir aber sagen, wir haben keine Schuld auf uns geladen, dann erklären wir ihn damit zum Lügner. Und dann hat sein Wort auch keinen Raum in uns. Meine lieben Kinder, euch schreibe ich dies alles mit dem Ziel, dass ihr keine Schuld auf euch ladet. Wenn aber jemand Schuld auf sich lädt, dann haben wir einen persönlichen Fürsprecher beim Vater, Jesus, den Messias, ihn, der durch und durch gerecht ist. Er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, aber das ist er nicht nur für unsere Schuld, sondern auch für die der gesamten Welt. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Was ist denn mit solchen großen Worten gemeint? Johannes benutzt eine sehr eindeutige und klare Sprache. Gott ist Licht und nicht Finsternis, und bei solchen Gegensatzpaaren, da horchen wir ja normalerweise auf. Das klingt so radikal. Wir haben gelernt, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Wir haben gelernt, dass das oft so vereinfacht wird. Wird hier polarisiert, radikalisiert, auf die Spitze getrieben? Interessanterweise gehört ja gerade der Fußball zu den Lebensbereichen, in denen es nicht sowohl als auch heißt. Das Runde muss eben ins Eckige und es gibt nur Tor oder nicht. Jede Menge Technik hilft heute, um diese Entscheidungen zu untermauern. Aber es bleibt am Ende bei der Entscheidung, ja oder nein, Tor oder nicht, faul oder nicht, abseits oder regelkonform. Da kann eine Mannschaft drückend überlegen sein, am Ende zählt eindeutig die Toreausbeute. Wenn schon wir, die wir uns oft nicht so eindeutig festlegen wollen oder können, Lebensbereiche haben, in denen wir eindeutig sein müssen, wie viel mehr gilt das für Gott? Was bedeutet es aber nun Licht und nicht Finsternis? Geht's nach dem berühmten Stammbuchmotto, siehst du keinen Ausweg mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her? So ein bisschen Helligkeit im Leben? Nein, das hilft nicht weiter. Aber das Umfeld dieses Wortes vom Licht und der Finsternis, das bringt uns auf die Spur. Dort kriegen wir die Erklärung. Da heißt es nämlich, Gott schafft Gemeinschaft. Gott sucht den Kontakt zu uns. Gott möchte uns mit sich und er möchte uns untereinander in Beziehung bringen. Das ist genau die Botschaft, die Jesus von Gott erzählte. Und die er nicht bloß erzählte, sondern die er auch lebte. Wir müssen nicht im Unklaren sein, mit wem wir es im Himmel zu tun haben. Es gibt bei Gott kein Alleinsein. Es gibt bei ihm kein Ausgegrenztwerden. Es gibt bei ihm nach seiner Absicht keine Einsamkeit. Das hat er tatsächlich nicht vorgesehen. Dafür hat er keinen Menschen ausgesucht. Kein Mensch ist von ihm vorherbestimmt, irgendwo allein für sich zu existieren. Es ist nicht Gottes Wille, wenn Menschen so etwas erleben, wenn sie sich unverstanden fühlen, wenn sie vom Leben abgeschnitten sind. Er ist Licht, heißt, Gott ist für uns Menschen da, ganz auf uns bezogen. Und diese Absicht Gottes, eigentlich klar, weil er uns ja gemacht hat, diese Absicht Gottes entspricht nun genau der tiefsten Sehnsucht des Menschen. Dafür hat er eine Menge getan. Um diese Gemeinschaft mit uns aufzunehmen, sucht er uns auf. Wir haben es vorhin gehört, als die Kerstin Rehm den Wochenspruch vorgelesen hat. Der Menschensohn Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist das Motto auch für diese Woche. Er ist gekommen, weil er genau weiß, dass wir das brauchen, weil er uns so gemacht hat, weil er weiß, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Und deswegen drängelt das Evangelium eigentlich niemandem irgendwas auf, was ihm fremd wäre oder womit er eigentlich nichts zu tun hätte oder was bloß die Christen im Kopf haben, sondern das Evangelium ist genau das, wofür Menschen gemacht sind. Wir begegnen in der guten Nachricht von Jesus nichts Fremdem. Und wir konfrontieren damit auch niemanden, wenn wir ihm davon erzählen. Wir bringen Menschen nicht mit irgendwas in Kontakt, worauf sie auch gut verzichten könnten, was sie eigentlich nicht nötig haben. Sondern das, was wir im Evangelium hören und lesen und was uns weitergesagt wird, ist genau das, was wir brauchen. Es entspricht der Art, wie wir sind. Und nun kommt Gott, um diese Gemeinschaft mit den Menschen aufzunehmen. Er taucht in das Milieu der Leute ein, die er sucht. Er begibt sich genau in ihre Welt, die eigentlich nicht seine ist. Aber er taucht dahin ein. Und wer jetzt mit ihm sucht, wer sich mitnehmen lässt in diese Geschichte, wer sich mitnehmen lässt in diese Aufgabe, der hat den gleichen Auftrag. Dorthin zu gehen, wo die anderen sind. Da einzutauchen, wo andere Menschen sind. Wie sehr die Gemeinschaft eigentlich der Sehnsucht der Menschen entspricht, belegen solche besonderen Zeiten wie jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft. Das war doch schließlich das Außergewöhnliche und Verbindende des Sommermärchens 2006. Nicht der dritte Platz oder so, sondern dass so viele Leute auf einmal die Gemeinschaft wiederentdeckt haben. Selbst Leute, die sich sonst nicht viel aus Fußball machen, die ließen sich anstecken, kamen zusammen. Das werden wir in den nächsten Wochen auch wieder erleben beim Public Viewing. Da sitzt oder steht hoch neben niedrig, da guckt keiner, was der andere für Klamotten hat oder was er sonst im Leben ist. Da ist man einfach beieinander. Da will keiner alleine vor dem Fernseher hocken. Menschen erleben es, dabei zu sein, teilhaben zu können. Es war eigentlich der Schluss eines Musicals, das 1945 in New York uraufgeführt wurde. Als eine Rockband diesen Titel coverte, wurde er zur Stadionhymne des FC Liverpool. Inzwischen wird er auch in Dortmund und an manchen anderen Orten gesungen. So ganz nebenbei, noch ausdauernder als in der Kirche, wird er eigentlich nur im Stadion gesungen. Ne? Über 90 Minuten lang. Manche halten das richtig lange durch. Diese Hymne, You'll never walk alone, du wirst niemals allein sein, die hat die Menschen berührt. Wir hören mal rein. You'll never walk alone. Wenn man es laut genug singt und laut genug hört, da gehört natürlich noch der richtige Stadionsound dazu, dann kann man schon glauben, das berührt, das weckt Emotionen, aber damit ist eben die Einsamkeit am Ende noch nicht zu Ende. Menschen sind nicht fürs Alleinesein gemacht. Dennoch erlebt das ja jeder. An ganz unterschiedlichen Stellen. Und die Bibel nennt für diese ganz unterschiedlichen Stellen einen Grund. Die Bibel sagt, der Grund dafür ist die Sünde. Das missverstehen wir ja so oft. Die Sünde ist kein moralischer Begriff. Die Sünde ist das Synonym für Einsamkeit, für ausgegrenzt werden, für keine Gemeinschaft erleben. Sünde ist, was den Menschen entwürdigt, was ihn runterzieht, was ihn demütigt, was ihn aus der Augenhöhe von den anderen entfernt, was ihn kein vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft mehr sein lässt. Heute vor 65 Jahren, am 17. Juni 1953, ist das in unserer Stadt und auch an anderen Stellen im Osten Deutschlands vielen passiert, weil sie für die Freiheit auf die Straße gegangen sind, weil sie ihre Meinung geäußert haben, wurden sie diffamiert. Eine Säuberungsaktion lief an und die hat unsere Region ganz viele zukünftige Verantwortungsträger gekostet. Was damals öffentlich geschah, passiert jeden Tag in unserem Kopf. Wir selber oder andere schließen uns von der Gemeinschaft aus. Wir tun es anderen gegenüber oder wir tun es uns selbst gegenüber. Und damit sind wir bei der Tatsache, dass unsere Welt, dass unser Leben eben nicht so eindeutig sind, wie wir das gerade gelesen haben. Da gibt es so viele Grautöne. Da gibt es so viele unterschiedliche Situationen, so zwischendrin, so mit sowohl als auch und nicht so ganz klar. Da schafft einer was Gutes, hat aber damit andere Menschen vor den Kopf gestoßen. Er hat vielleicht sogar ungewollt ihnen den Eindruck vermittelt, dass sie nicht nötig sind, dass sie nicht gebraucht werden. Gott möchte das nicht, aber er weiß, dass es immer wieder geschieht. Und Gott leidet daran, dass wir auf seine eindeutige Absicht zur Gemeinschaft nicht eingehen. Gemeinschaft braucht eben immer die andere Seite. Das ist ihre Stärke und ihre Schwäche. Und selbst Gott kann und will sie niemandem aufdrängeln. Sie braucht immer das Ja, die Entgegnung. Weil das Leben in dieser Welt eben nicht so geradlinig ist und nicht so eindeutig ist, deswegen spricht die Bibel von der Sünde. Und sie spricht davon, dass Kinder sie erleben in ihren Familien, dass Ehepartner sie erleben. In der Gemeinde legen wir ja immer so viel Wert drauf, dass in der Ehe kein Seitensprung vorkommt, aber das Unverständnis, die Einsamkeit in einer nicht aufgelösten Ehe sind in gleicher Weise Sünde. Die fängt nicht erst beim Sex an. Und mit dieser zweideutigen Situation unseres Lebens findet sich Gott eben nicht ab. Gegen die Sünde schafft er Vergebung. Gegen die Sünde erfindet er die Vergebung. Unser Text hat es gesagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn wir zu dieser zweideutigen Situation Ja sagen, es wird nicht ausgeführt, wie das aussehen soll, ob das nur einer öffentlich macht oder ganz im Stillen, vor anderen oder für sich allein. Es geht darum, dass wir es vor allen Dingen selber wahrnehmen, dass uns diese Situation betrifft. Wenn wir nicht bloß davon reden, dass wir zu Gott gehören, das sagt ja noch gar nichts, sagt Johannes. Wenn wir sagen, das sagt noch gar nichts, sondern wenn wir es leben. Wenn wir nicht bloß davon reden, sondern wenn wir es wahrnehmen, was Gott uns anbietet. Wenn wir diese Diskrepanz zwischen Reden und Tun entdecken, dass wir so viele Worte haben, aber nicht das Leben, dann greift seine Vergebung für eine zweideutige Welt. Dafür hat er die Vergebung erfunden, die jeder von uns benötigt. Nochmal, die jeder braucht, es gibt für die Sünde kein Maß. Es gibt für die Tatsache, dass wir uns der Gemeinschaft mit Gott entziehen, kein Maß, wo einer mehr oder weniger davon tut. Sondern es ist eine grundsätzliche Tatsache unseres Lebens. Das ist nicht aufzurechnen. Und dafür erhält nun jeder, der es möchte, ein echtes Comeback. Gestern stand er gegen Dänemark auf dem Platz, der Peruaner Guerrero. Seine Dopingsperre wurde durch ein Schweizer Gericht ausgesetzt, um dem Spieler, der schon 34 Jahre alt ist, die Teilnahme an der WM zu ermöglichen. Alle Mannschaftskapitäne aus seiner Gruppe hatten da extra sich dafür eingesetzt. Schon eine besondere Sache, dass einer so ein Comeback bekommt. Gottes Comeback gibt es nicht nur einmal und nicht nur mit 34. Bei Gott ist es nicht nur einmal eine Chance und nicht die letzte Chance. Zum Glück noch nicht die letzte Chance. Wir haben Zeit noch. Seine Vergebung heißt Comeback für zweideutige Menschen. Zurückkehr zurückkehren aufs Spielfeld in eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, die stelle ich mir manchmal im Himmel so wie eine riesige Fanmeile vor, so ein überdimensionales Sommermärchen, ein Haufen Leute beieinander. Und nach dieser Rückkehr in die Gemeinschaft, da ist es dann wieder ganz eindeutig. Wir gehören dazu. Nicht bloß ein bisschen, sondern ja oder nein, ganz oder gar nicht. Null oder eins, das ist ganz digital. So ein bisschen Christ ist Quatsch. Oder ich versuche Christ zu sein. Nein, Gott sagt uns, du bist dabei. Der zurückgekehrte Sohn im Gleichnis ist wieder ganz Sohn und nicht bloß ein bisschen oder auf Probe. Es ist wieder ganz eindeutig und diese wunderbare Eindeutigkeit ist natürlich auch der Gradmesser und eine Aufgabe für die Gemeinde. Auch da gibt es nicht die Leute am Rande und die in der Mitte. Dann unterscheiden wir nicht zwischen Eingesessenen und Reingeschmeckten, dann gehen wir auf die Menschen zu, denn jeder gehört ganz dazu, egal was er tut und was er kann. Das ist eine tolle Herausforderung, diese Gemeinschaft dann auch zu leben. Auf Menschen zuzugehen, die alleine sind, nach dem Gottesdienst nicht gleich wegzurennen. Neulich beim Kaffee war es ganz toll. Ich wollte mich mit jemandem unterhalten draußen und er sah eine junge Frau, die da alleine war und sagte, geh erst mal hin und lad sie ein. Fand ich super. Hat sich nicht gleich auf das Gespräch eingelassen, sondern gesagt, geh hin, hol sie mit ran an den Tisch. Wenn die deutsche Mannschaft heute zum Spiel am Nachmittag fährt, dann steht am Bus zusammen Punkt Geschichte schreiben. Dieser Slogan hat sich gegen viele andere durchgesetzt. Mit dem Bus fahren sie rum. Zusammen Geschichte schreiben. Das gilt eigentlich noch viel mehr für die Gemeinde. Wenn die den Bus mal ausmustern, können wir vielleicht für die Hoffnungskirche irgendwie chartern. Von Gott berufen, um zusammen zu leben, zusammenzukommen und eine Geschichte weiterzuschreiben. Eine Geschichte von dem Gott, der ganz Licht ist, der ganz Gemeinschaft ist. Eine Geschichte, die am Ende mehr bedeutet als alle Titel der Welt. Amen.